Warum scheitern so viele Veränderungsprozesse und was braucht es denn, damit Change-Prozesse gelingen? Hier einmal mein aktuelles Plädoyer für einen anderen Umgang mit Change-Projekten.
Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie stehen vor einem Führungswechsel oder vielleicht starten Sie gerade komplett neu in einer Führungsrolle. Genau dann ist dieser Podcast für Sie. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören und erfrischende Impulse.
Warum scheitern Veränderungsprozesse in Unternehmen? In meiner Rolle als Sparringspartner für Führungskräfte habe ich viele Changes in Unternehmen gesehen. Und manche Changes habe ich auch in der Rolle als Beraterin und Sparringspartner begleitet. Und in meinen vorherigen Jahren auch als Trainerin, Moderatorin von Change-Workshops, wobei ich das mittlerweile gerne anderen überlasse. Ich habe natürlich viele Verhaltensweisen erlebt während dieser Change-Phasen, beziehungsweise während dieser Change-Prozesse. Und ja, viele Verhaltensweisen davon waren einfach sehr klassisch. Widerstand in den unterschiedlichsten Formen. Und wer als Berater unterwegs ist, beziehungsweise als Executive Coach oder Moderator, bekommt die Kultur in einem Haus, in einer Organisation natürlich hautnah mit. Menschen sind nun mal nicht unbedingt begeistert von Veränderungen, die man von ihnen erwartet. Und dafür mag es die unterschiedlichsten Gründe geben, wenn Mitarbeiter im Widerstand sind, beziehungsweise wenn Veränderungsprozesse eben scheitern. Und jetzt habe ich hier einmal ein paar Gründe für Sie mitgebracht, die ich meistens gesehen habe, beziehungsweise nach wie vor meistens erlebe. Ein Hauruck-Verfahren. Von jetzt auf gleich gibt es eine Kursänderung, die niemand im Unternehmen, in der Organisation nachvollziehen kann. Allerdings müssen Menschen nun mal mit ins Boot geholt werden, und zwar rechtzeitig. Wenn sich Dinge permanent ändern, von heute auf morgen, und keiner versteht wirklich warum, dann darf man sich nicht wundern, dass Menschen nicht mitziehen. Es braucht eine transparente Kommunikation und vor allen Dingen das berühmt-berüchtigte Creating Urgency. Und ich kann nur vermuten, dass Sie davon schon einmal gehört haben. Wenn man Creating Urgency nicht beachtet, dann hat man bereits verloren, bevor man eigentlich begonnen hat. Die nächste Welle werden wir auch überleben. Viele Mitarbeiter sind müde, wenn sie mitbekommen, dass es wieder neue Veränderungen geben soll. Das liegt häufig auch daran, dass es nun mal viele Veränderungen bereits in der Vergangenheit gab, die, nennen wir es mal so, die im Papierkorb gelandet sind, die gemacht wurden, allerdings so halb gemacht wurden, die nicht fortgeführt wurden, sondern es einfach viel Rauch um nichts gab. Was haben wir noch? Wenn das Führungsteam in sich uneins ist, genau, dann werden nämlich sehr leicht ganz unterschiedliche Informationen ins Unternehmen gestreut, transportiert, damit brodelt so richtig die Gerüchteküche. Und was ist die Konsequenz davon? Sie ahnen es wahrscheinlich, Orientierungslosigkeit macht sich breit, beziehungsweise nicht nur Orientierungslosigkeit, sondern es bewegt sich einfach gar nichts mehr. Und obwohl es in vielen Unternehmen zum Standardrepertoire gehört, Change Management Seminare zu besuchen, beziehungsweise häufig genug werden Mitarbeiter ja dazu verpflichtet, fehlt doch sehr häufig das Wissen darüber, wie man Menschen frühzeitig mit ins Boot holt. Beziehungsweise nicht nur das Wissen, sondern auch die Motivation, der Wille und auch der Wille, die entsprechende Zeit und Energie dafür zu investieren. Veränderungen führen nicht per se zu Widerstand, aber eben bei sehr vielen und bei sehr vielen auch aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Wenn Führungskräfte abfällig über Menschen sprechen, die nicht gleich mitziehen, wie man das so schön nennt, oder die veränderungsunwillig sein, dann zeugt das eher von Arroganz, von Ignoranz und einem Unverständnis dafür, was es eben braucht, um Veränderungen zu initiieren und was es braucht, um Menschen mit ins Boot zu holen. Ja, und der immer wiederkehrende Klassiker als letzten Punkt: Veränderungen, die vom Top-Management initiiert werden und von den Mitarbeitern erwartet werden, aber im Top-Management sieht man überhaupt gar nicht, wie dort eine solche Veränderung gelebt wird. Also es wird nicht vorgelebt. Was braucht es denn, damit Veränderungsprozesse gelingen? Gehen wir doch gleich mal auf diese nächste Spur ein. Es resultiert natürlich aus den vorhergenannten Punkten. Und genau den letzten Punkt möchte ich auch ganz gerne auch direkt nochmal aufgreifen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wenn Sie als Top-Führungskraft Veränderungen im Unternehmen sehen möchten, dann steht und fällt der Erfolg der gewünschten Veränderung nun mal mit Ihrem Verhalten. Ich weiß, aus Erfahrung, vielen gefällt das nicht, dass es so ist, aber es ändert nichts daran, dass es so ist. Das Gute an Krisen ist, jeder kann den Ernst der Lage erkennen. Fast jeder. Wenn ich daran denke, was ich heute bereits an Aussagen gelesen und gehört habe aus der politmedialen Kaste aus Berlin, aber auch von so manchem Kommentator in den sozialen Medien, vor allen Dingen auf LinkedIn, denn ich bin vor allen Dingen auf LinkedIn selbst aktiv, dann ist offensichtlich, die Krise ist zwar da, die braucht man auch nicht beschönigen, aber nach wie vor darf man diese offenbar in bestimmten Kreisen nach wie vor nicht benennen. Willkommen in Deutschland 2024. Orwell in Reinkultur. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Sie machen es besser. Sie schauen der Realität ins Auge, beschönigen nichts, sondern reden Klartext. Das nennt sich Creating Urgency, wie ich zuvor bereits in dem ersten genannten Punkt genannt habe. Sie wollen eine Veränderung in Gang setzen. Das geht nur, wenn man die aktuelle Lage des Unternehmens, wenn man die Rahmenbedingungen auch klar benennt. Und wie bereits zuvor genannt, Creating Urgency heißt hier das Rezept. Das Rezept ist nicht neu, aber bewährt. Und vielleicht wissen Sie es und Sie kennen auch den Namen, also wurde ja bereits vor circa 30 Jahren von John Kotter erstmal so klar als Basis genannt, als einer der ersten Schritte in einem mehrstufigen Programm, wie man Change-Prozesse umsetzen sollte. Und wenn dieser Basisschritt nicht ordentlich gemacht wird, dann hat man den Change schon verloren, bevor man damit begonnen hat. Und vielleicht haben Sie diese Erfahrung ja auch bereits machen dürfen. Gerade in der Krise, wie eben auch aktuell in der aktuellen Krise, wird vielen Führungskräften bewusst, sie haben nur einen Schuss frei. Dann ist kein Aufschieben mehr möglich, sondern direktes Handeln. Und das heißt, klares Herauskristallisieren, was sind aktuell unsere Themen? Und vor allem, was sind die brennenden Themen, die Hot Topics? Woran machen wir genau diese fest? Und woran machen wir messbar? Wie machen wir messbar, dass der Change-Prozess gelingt? Das heißt, worin liegt der Nutzen für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Kunden? Und das muss der allererste grobe Fahrplan sein, der dann noch runtergebrochen wird. Wichtig ist, nicht zu viel reden, ordentlich analysieren, aber dann bitte schön ganz schnell ins Handeln kommen. Pragmatismus ist hier gefragt. In der Krise gibt es keine Zeit zu verlieren. Ich begleite beispielsweise gerade einen Kunden bei einem mittelständischen Unternehmen und wir haben einiges besprochen, was er umsetzen kann, direkt umsetzen kann. Und er ist auch auf der Geschäftsführungsebene. Dumm nur, dass seine Managementkollegen etwas langsamer sind. Und wenn man langsam ist, hat man nun mal leider den ersten Zug bereits verpasst. Und genau das ist eben leider auch gerade passiert, einen sehr wichtigen Kunden verloren, den man hätte behalten können. Auch hier muss man ansetzen in der Krise. Entscheidungen müssen schnell gefällt werden. Da müssen alle an einem Strang ziehen, denn ansonsten verpufft die Energie. Bürokratische Barrieren darf es nicht geben und ja, vor allem Entscheidungen dürfen nicht aufgeschoben werden, beziehungsweise schon gar nicht ausgesetzt werden. Wenn ein Change-Prozess gut aufgesetzt ist und gut durchgeführt wird, dann kann man auch nach, anderthalb bis zwei Jahren die Erfolge sehen. Kulturwechsel können dauern. Die Frage ist auch hier, wie ordentlich hat man den gesamten Prozess denn aufgesetzt und durchgeführt? Und jetzt muss ich hier mal einen kleinen, kurzen Exkurs machen. Wenn ich mir beispielsweise Javier Milei anschaue, der neue libertäre Präsident Argentiniens, der ist als Einzelperson, als Ökonom, der vorher gar nicht politisch aufgetreten ist, in wenigen Jahren geschafft hat, zum Liebling der Jugend in Argentinien zu avancieren und mittlerweile einen enormen Kulturwandel in der Gesellschaft trotz seiner kurzen Phase Präsident zu sein und trotz der vehementen Armut, dann kann man auch aus diesem Ereignis der aktuellen Weltgeschichte sehr viel lernen für jeden Change-Prozess. Eine vehemente Krise ist ohne Zweifel der beste Boden dafür, dass Change machbar ist. Allerdings braucht es dazu jemanden, den man glaubwürdig findet, der authentisch ist und ehrlich wirkt, der den Leuten keinen Unsinn mehr erzählt. Und Unsinn und Lügen hat man in Argentinien von den Sozialisten zuvor jahrzehntelang gehört. Javier Milei ist auf bestem Weg, Argentinien wieder zu dem zu machen, was es einmal war, nämlich ein wohlhabendes, freies Land. Es war ja mal, oder es galt ja bereits einmal als das wohlhabendste Land der Welt. Daran können sich wahrscheinlich nur noch wenige erinnern, beziehungsweise das wissen vermutlich auch die wenigsten. Bevor ich jetzt hier allerdings weiter in Pathos ausbreche für jemanden, den ich für außerordentlich halte, kommen wir zurück zu unserem Thema hier. Wer mehr übrigens zu Milei, zu Javier Milei und seiner Person, zu seinen Reformen und der Art und Weise, wie er agiert, die wirklich phänomenal und einfach komplett anders ist, wissen will, sollte übrigens nicht die deutsche Presse lesen. Dort hat man seltsamerweise immer schon dem Sozialismus zugejubelt, egal wie viel Armut und Elend dies gerade in den lateinamerikanischen Ländern gebracht hat. Die libertären Bewegungen werden von den deutschen Leitmedien leider gerne entweder ignoriert oder einfach nur schlecht geredet. Ich empfehle Ihnen stattdessen, sich entweder auf der Website beim Liberalen Institut in der Schweiz zu informieren, oder schauen Sie sich am besten Vorträge von Philipp Bagus an. Philipp Bagus ist Ökonomieprofessor an der Universität Madrid. Er kennt Milei persönlich und er hat gerade ein Buch über ihn veröffentlicht, nämlich Die Ära Milei. So, Sie müssen nun als Führungskraft nicht zu den vielen wirklich sehr außergewöhnlichen Methoden Sie müssen nicht diese Methoden von Milei anwenden. Sie müssen weder eine Kettensäge in die Hand nehmen, auch nicht singen, wie Milei das macht, oder ein Theaterstück aufführen oder dozieren. Denn übrigens sind sowohl die Musikstücke als auch seine Theaterstücke immer gleichzeitig Lektionen für die Bürger über den Liberalismus. Daher, ich gebe zu, ich wünsche mir jemanden wie Milei auch für Deutschland und ich bin mir ziemlich sicher, ohne vehemente Veränderung an dem maroden und korrupten aktuellen politischen System in Deutschland wird sich nichts zum Besseren ändern. Sorry für meinen Klartext, aber so viel Klartext habe ich bisher vermutlich noch nicht ausgesprochen. Aber da wir ja hier gerade von Creating Urgency sprechen, muss das auch mal so klar gesagt werden. Was definitiv nicht funktioniert, wenn in einem Unternehmen ein Change-Prozess nicht vom Top-Management initiiert und vorgelebt wird, dann geht das in die Hose. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal erleben dürfen. Wer auch beispielsweise im mittleren Management etwas initiieren will an Change oder wie es so häufig passiert, jemand aus dem Personalbereich, HR-Bereich oder People-Culture-Bereich, wie auch immer man das gerade in dem jeweiligen Unternehmen nennen mag, eine Veränderung bzw. einen Kulturwandel initiieren möchte, das wird nur funktionieren, wenn das Top-Management hierfür auch Neudeutsch, das Ownership übernimmt. Das heißt nicht nur, dass der Vorstand oder die Geschäftsführung sagt, ja, machen Sie mal, wir stehen da auch dahinter, legen Sie einfach mal los. Das ist zu wenig. Hier braucht es einfach ein klares Commitment und zwar im Top-Management selbst. Das heißt, auch dort muss ein genauer Blick darauf geworfen werden. Was heißt das denn für uns hier im Top-Management? Wie wollen wir das denn hier leben? Was verstehen wir denn darunter? Und natürlich müssen alle im Unternehmen mit im Change-Prozess beteiligt werden, sowohl das mittlere Management als auch alle Mitarbeiter. Der Fisch stinkt nicht nur von oben, auch wenn das häufig so genannt wird, sondern kann auch durchaus von der Seite stinken und manchmal auch von unten. Das Wichtige ist jedoch, es reicht kein Abnicken durch das Top-Management, es braucht eine klare Verantwortungsübernahme, sonst gelingt kein Change, und zwar in keinem System.
Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.